Ihr hört immer noch das Morgenmagazin auf Radio Korax mit Störgeräuschen vom Tanz mit der Kommune 1, den wir da eben gerade gehört haben. Ja, das Morgenmagazin ist hier in einer Verlängerung, weil wir hier eine besondere Gesprächsrunde haben. Wir haben hier mehrere Leute zu Gast aus Anlass der Hausbesetzung in der Hafenstraße 7. Und hier im Studio sind unter anderem zu Gast Levin und Lena von der Hafenstraße 7. Die sind gerade eine Rauchen, die hören uns aber trotzdem und kommen dann gleich wieder dazu. Und außerdem ist Wolfram Lohse da und Götz von Radio Korax, die beide was ja sozusagen sich auskennen mit der Geschichte von Halle und Hausbesetzungen, die hier in Halle stattgefunden haben. Und wir wollten diese Gesprächsrunde hier aber auch zum Anlass nehmen, um sozusagen ein bisschen über den hallensischen Tellerrahmen hinauszuschauen und zu anderen Städten zu schauen, was da für Erfahrungen gemacht wurden mit Hausbesetzungen, um vielleicht da auch in so eine Art Austausch zu treten. Und ich habe jetzt hier am Telefon den Kalle aus Erfurt, der engagiert gewesen ist in dem Topf- und Söhne-Gelände, in einem besetzten Haus, das es von 2001 bis 2009 in Erfurt gegeben hat. Guten Morgen, Kalle, erstmal.
Guten Morgen und herzlichen Glückwunsch nach Halle.
Ja, genau. Wenn wir über Erfurt reden und die Geschichte von der Hausbesetzung in Erfurt, dann kann man ja sagen, dass 2001 die Besetzung von dem Topf- und Söhne-Gelände nicht die erste Besetzung gewesen ist oder nicht der erste Besetzungsversuch. Es gab ja da eigentlich einen relativ langjährigen Kampf um so ein autonomes Zentrum. Kannst du da so ein bisschen was zu dem Hintergrund von der Besetzung des Topf- und Söhne-Geländes in Erfurt sagen?
Ja, es gab in Erfurt schon vor der Wendebesetzung, aber so richtig ging es eigentlich los mit dieser, ich sag mal, so ein bisschen anomischen Zeit, mit dem Zusammenbruch der alten Ordnung der DDR, wo ganz viele Leute sich ganz viele Räume genommen haben. Und ich sag mal so Anfang der 90er Jahre, da gab es wirklich ein kaum überschaubares Netzwerk von besetzten Räumen in Erfurt. Das ist dann so nach und nach bis Mitte der 90er Jahre alles in die Bahnen gelenkt worden, die das halt in der BRD zu fallen hat. Also ganz viele Leute von denen, die Anfang der 90er in besetzten Räumen operiert haben, haben halt, was weiß ich, Träger der Freien Jugendhilfe gegründet, haben die Häuser gekauft, in denen sie wohnen, haben von der Stadt welche bekommen, wo sie das machen können, was sie da getan haben. Und so war dann, 97 ist dann die letzte wirkliche Besetzung. Ja, man muss sagen, so ein bisschen zerfallen, so zwischen zerfallen und geräumt worden. Also viele gingen sehr, gab es da nicht. Und von da bis 2001 gab es eine Menge Versuche, wieder ein Haus zu kriegen. Da waren 6 oder 7 Hausbesetzungen. Es gab auch die Versuche, mit einer Vereinsstruktur was zu kriegen. Da gab es halt einen Verein für unkommerzielle Kultur, der halt versucht hat, über einen Jugendhilfeausschuss und über einen Stadtrat was zu kriegen. Aber eigentlich muss man sagen, dass die Stadt diese Versuche ganz erfolgreich hingehalten und verarscht hat, muss man sagen, sodass daraus dann 4 Jahre lang nichts geworden ist, alle Besetzungen immer ganz schnell wieder geräumt wurden. Und genau, das war bis 2001 dann, wo sozusagen die Geduld am Ende war, das Einsehen war, dass man irgendwie nichts kriegen wird, wenn man nicht darum bittet, und wo dann halt das Glück war, dass das ehemalige Topf- und Söhne-Gelände so groß und unübersichtlich war, dass es einfach schwer war, das auf Dauer leer zu halten, und dass der Notverwalter vom Gelände auch aus diesem Grund dann einer Räumung nicht zugestimmt hat.
Ja, genau, das sind auch sozusagen die Bedingungen der Besetzung, die ich so ein bisschen ansprechen wollte. Also wenn man jetzt sozusagen im Rückblick auf die Geschichte von dem Topf- und Söhne-Gelände halt irgendwie schaut, dann ist ja sozusagen das Bewusstsein davon, dass das Haus letztlich geräumt worden ist, das ist halt irgendwie sozusagen, das sitzt einem so im Nacken, und das ist immer, wenn man auf Erfurt blickt, ist das auch immer, also bei mir zumindest, so in dem Bewusstsein drin, halt irgendwie diese Räumung. Aber es ist ja erstmal doch relativ bemerkenswert, dass halt von 2001 bis 2009 diese Besetzung gehalten hat, und das ist halt sozusagen auch nicht wie das hier in Halle gewesen ist, wo es relativ schnell eine Legalisierung gegeben hat. Es ist sozusagen eine Besetzung geblieben, und das würde ich sagen, ist ja was relativ Besonderes. Kannst du da zu den Bedingungen halt irgendwie nochmal was sagen? Also inwiefern gab es da bei euch auch Verhandlungen oder Gespräche mit der Stadt, und sozusagen, ja, unter welchen Bedingungen konnte da diese Besetzung so lange aufrechterhalten werden?
Naja, ich sag mal so, wir hatten das unglaubliche Glück, dass wir so wahnsinnig viele Verhandlungen da gar nicht brauchten, weil, wie gesagt, das Gelände unheimlich groß war. Also das Gelände war so groß wie 5 Fußballplätze und es gab so viele Eingänge, wenn man uns am einen Tag rausgeworfen hätte, hätten wir am anderen Tag an einer anderen Stelle bequem wieder draufgehen können. Das war so unübersichtlich und groß, es wäre kaum möglich gewesen, das nach einer Räumung zu sichern. Das hätte einfach wahnsinnig viel gekostet, das wirklich dicht zu machen. Und das wäre halt wirtschaftlich unvernünftig gewesen, diese Sicherung da zu machen mit einem Gelände, wo man eh zur damaligen Zeit nichts mitmachen wollte. Und dann war es halt noch so, dass der Insolvenzverwalter von dem Gelände, also die Firmen, die da drauf waren, die waren ja pleite und es gab einen Insolvenzverwalter. Und der Verwalter hatte wohl auch so ein bisschen Sympathien für die Besetzung. Er fand das gar nicht so schlecht eigentlich. Und das waren die Kräfteverhältnisse, wo halt am Ende er keine Räumung angestoßen hat, wo der damalige Bürgermeister von Erfurt ganz sicher gerne eine Räumung gehabt hätte. Aber es war für uns gar nicht nötig, mit der Stadt zu verhandeln, weil schlicht und einfach der Insolvenzverwalter keine Räumung wollte. Und das war natürlich ein ganz großes Glück so. Und man hat ja gesehen, als dann die kommerzielle Verwertung des Geländes anstand am Ende, dass das dann halt nicht mehr gereicht hat. Dann gab es auch Verhandlungen, aber die sind ja gescheitert.
Zu dem Ende würde ich auch gleich nochmal kommen, aber würde nochmal dazwischen fragen, weil, also für mich ist das so, ich kenne halt irgendwie das besetzte Haus auf dem Topf- und Söhne-Gelände, ich habe da selber viel Zeit verbracht und habe so einen Überblick, was da so passiert ist, aber viele Hörer und Hörerinnen in Halle haben das vielleicht mal vom Hörensagen oder so gehört, aber vielleicht kannst du nochmal so ganz kurz zusammenfassen, was dieses Projekt für einen Charakter hat, also was da alles passiert ist an Sachen.
Ja, das war, wie gesagt, ein Riesengelände. Dadurch haben da sehr, sehr viele Sachen stattgefunden. Also in einem Haus auf diesem großen Gelände in der alten Schlosserei gab es so eine Besetzung, die halt so eine typische autonome Besetzung halt war mit Plenum und Konzerträumen und Lesecafé in der ersten Etage und ein paar Leute wohnten da. Das war so typische Besetzung halt, Hausbesetzung, und dann gab es einen Bauwagenplatz auf dem Gelände und es gab in den diversen Hallen drumherum verschiedene Leute, die sich da nach und nach Platz genommen haben und Sachen angefangen haben. Also es gab eine Halle, da war ein Kino drin, es gab eine Halle, da haben Leute aus der Techno-Szene einen Konzertbetrieb gemacht, es gab Werkstätten, es gab noch mehr Wohnraum dann nach und nach. Und es war, also vom Charakter her, war das, glaube ich, deswegen ein bisschen untypisch für Besetzungen in der BRD, weil es halt nicht so die typische autonome Szene war, die da rumhing, oder nur die Punker, die ihre Konzerte machen wollten, oder nur die linken Studenten, die im Lesecafé irgendwie ihre Pläne machen wollten, sondern weil diese ganzen verschiedenen Gruppen zusammen das Ding betrieben haben und das auch ganz schöne Effekte untereinander gehabt hat. Ja, also wenn der linke Student mal einen Hammer in die Hand nimmt, ist ja auch mal was Gutes. Und wenn die Bauwagenplatzpunks, was wir auch selber sagen, mit politischen Diskussionen mehr in Berührung kommen, das ist auch toll. Und dadurch hat das irgendwie sehr viel Impact gehabt irgendwie auf die Szene in Erfurt, aber auch auf die breitere, auf Jugendbewegungen in Erfurt. Ja, also wenn man halt zu dieser Zeit in Erfurt auf ein cooles Techno-Event gehen wollte, dann hat man das halt in einem Laden getan, wo man nicht mit der Thorsteiner-Jacke reingekommen ist. Und da waren halt hunderte von Leuten am Wochenende. Das hat ganz schön Einfluss gehabt.
Ja, dann ist sozusagen 2009 dieses Projekt, das du jetzt sozusagen beschrieben hast, geräumt worden. Du hattest das schon so ein bisschen angesprochen, also es gab sozusagen einen Insolvenzverwalter. Wie ist dann der Prozess gelaufen, dass es sozusagen von dieser mehr oder weniger von Sympathie getragenen Duldung dann dazu gekommen, dass es sozusagen kommerziell genutzt werden sollte und dann geräumt worden ist?
Es gab eine Immobilienfirma aus Mühlhausen, die hat das Gelände gekauft, nachdem sie von der Stadt im Grunde, was so baurechtliche Auflagen, Bebauungspläne und sowas angeht, halt freies Licht bekommen hat, das kommerziell zu verwerten, wie sie halt eben Lust haben. Und nachdem es die Zusage gab, dass das alte Verwaltungsgebäude des Geländes der Firma, die im NS Krematoriumsöfen für Konzentrations- und Vernichtungslager hergestellt hat, dass also das Verwaltungsgebäude saniert wird und davon ein Teil dann wieder an die Stadt Erfurt zurückvermietet wird, also eine Etage. Das war das Zugeständnis, das der Investor machen musste, damit er halt den Rest des Geländes kommerziell verwerten konnte. Ja, und dann ist halt der ganze, diese ganze Sache in Bewegung geraten, wie das halt ist, wenn dir was gehört und da sitzt jemand drauf, dem es halt nicht gehört. Hat halt gerichtlich feststellen lassen, dass wir uns nicht rechtmäßig auf diesem Gelände aufhalten und wir sind natürlich nicht freiwillig gegangen. Das heißt natürlich, es gab kurze Verhandlungen mit der Stadt, wo verschiedene kleine Objekte dann angeboten wurden als Ersatz. Also das war so auf dem Niveau irgendwie kleiner Plattenbau-Kindergarten mit einem Raum oder sowas. Also es waren nicht wirklich ernsthafte Verhandlungen. Es gab irgendwie in der Stadt immer so diese Erzählung, die Stadt hätte den Besetzerinnen drei großartige Ersatzobjekte angeboten. Das entspricht nicht der Wahrheit. Ja, und nachdem diese kurzen Verhandlungen halt an der mangelnden Ernsthaftigkeit der Stadt gescheitert waren und das Gericht festgestellt hat, dass wir uns zu Unrecht da aufhalten, kam dann halt eine riesige Armada von Polizei und hat das da rausgeprügelt.
Ja, also es war eine sehr martialische Räumung. Wir haben das eben hier im Vorfeld auch schon sozusagen ein bisschen drüber gesprochen. Das ist ja sozusagen mit Hubschraubern, wo Polizisten sich abgeseilt haben und dann wurde das halt ja sozusagen ziemlich krass geräumt. Ich hätte sozusagen eine abschließende Frage, die auch noch sozusagen so ein bisschen diese Zeit der Verhandlungen oder es gibt ja erstmal von, oder ich würde diese Frage erstmal stellen, weil die mich auch sozusagen so ein bisschen hinführt zu dem Projekt Hafenstraße. Weil es in der Hafenstraße 7 hier in Halle so gewesen ist, dass es sozusagen relativ schnell Verhandlungen mit der städtischen Wohngesellschaft gegeben hat. Und da sozusagen die, also die Bedingung für solche Verhandlungen natürlich gewesen ist, dass sozusagen die Besetzer eine rechtliche Person sozusagen sind und da haben sozusagen, deswegen gibt es halt diesen Verein und es gibt jetzt sozusagen Verhandlungen zwischen diesem Verein und der städtischen Wohnungsgesellschaft, der HWG. Das war ja sozusagen eine Sache, die bei euch in dieser Zwischenzeit vor der Räumung auch eine gewisse Rolle gespielt hat, weil die Stadt, so wie ich mich da recht erinnere, in Erfurt auch sozusagen wollte, dass wenn es einen Verhandlungspartner gibt, dass dann ein Verein gegründet wird für das Topf- und Söhne-Gelände, für das besetzte Haus. Und das ist eine Sache, die ihr ziemlich konsequent verweigert habt, wo ihr gesagt habt, nein, wir wollen keinen Verein gründen. Und das würde mich sozusagen sehr interessieren für den ganzen Zusammenhang, was da die Gründe gewesen sind, dass ihr gesagt habt, nein, wir gründen keinen Verein.
Naja, zum einen die Erfahrung aus der Zeit vor der Besetzung von Topf und Söhne, wo wir einen Verein hatten und ganz viele dolle Zusagen aus der Stadt und das trotzdem alles nichts gebracht hat. Und dann natürlich auch die noch mal früher gemachte Erfahrung, dass ganz viele Besetzungen, die es in den 90er Jahren gab, dadurch, dass sie halt einen Verein gegründet haben, dass sie in die Rechtsform sich überführt haben, dann halt nach und nach so einen Prozess der Anpassung halt eben durchgemacht haben. Halt jetzt schlicht und einfach ganz normale Träger der Kinder- und Jugendhilfe sind, die das tun, was in diesem Rahmen ihr Auftrag ist. Also die halt jetzt wegen mir, es gibt in Erfurt ein autonomes Jugendzentrum, so heißt es. Das ist halt ein städtischer Träger der Kinder- und Jugendhilfe, wo halt Sozialarbeiterinnen Kinder- und Jugendarbeit machen mit Jugendlichen, die Punker sind, ja klar. Aber diese hoheitliche Aufgabe, dass man halt eben Soziales und Kultur und Politik so ein bisschen in Bahnen lenkt, die zumindest nicht allzu sehr stören. Da kommt man irgendwie, glaube ich, relativ schwer raus, wenn man sich auf diesen Weg begibt. Zumindest fürchte ich das so. Ich glaube, das kann man irgendwie schaffen, aber muss man, glaube ich, aktiv gegensteuern gegen diesen stummen Zwang der Verhältnisse, der institutionell von einem verlangt, dass man da Normalisierungsinstanz ist. Und das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist repressionstechnisch. Also bei Vereinen, da gibt es halt einfach Menschen, die mit Name und Adresse verantwortlich sind für Sachen, die passieren, kann unter Umständen ein Problem werden, wenn es um Repression geht. Dritter Punkt ist Hierarchien. Ein Verein hat einen Vorstand. Ein Verein muss irgendwie regeln, wie Entscheidungen getroffen werden. Und das kann halt, oder das hat auch bei Hausprojekten der Vergangenheit auch schon dazu geführt, dass dann halt auf einmal zum Beispiel die Leute, die den Verein vor 20 Jahren gegründet haben und die halt beim Amtsgericht als Mitglieder eingetragen sind, dass die dann auf einmal Entscheidungen treffen, mit denen die Leute, die gerade den Verein faktisch betreiben oder die das Haus faktisch betreiben, überhaupt nicht einverstanden sind. Ja, ich glaube, das reicht schon als Grund, finde ich, da so ein bisschen skeptisch zu sein.
Jetzt gab es hier in der Runde schon mehrere Meldungen. Götz und Wolfram würden gerne was nachfragen. Vielleicht Götz zuerst.
Ja, mich würde interessieren, das Ergebnis, also das rein materielle Ergebnis dieser gewaltvollen Räumung, die hatte einen hohen Preis. Ist denn dieser Preis jetzt dadurch bezahlt worden, dass dort kommerzielle Verwertung möglich ist?
Ja, also dort ist ganz wunderbar ein Baumarkt, ein Gartenmarkt, ein Drive-In-Bäcker und ein Parkplatz.
Keine weiteren Fragen.
Ja. Das hat auch eine gute Kontinuität in Erfurt, auch auf dem Gebiet von zwei anderen Besetzungen, die es vorher gab, sind jetzt Parkplätze.
Ja, muss man eigentlich nichts weiter zu sagen, ne? Also, was Städtegestaltung betrifft. Ich habe jetzt gerade keine Frage. Ich wollte das, was jetzt zu den Einwendungen gegen Vereine ausgeführt wurde, auch nochmal unterstützen. Das, was auch meine Erfahrung ist, auch aus einem anderen Verein heraus, weil ihr gerade jetzt auch den Schritt gegangen seid, mit ihr meine ich jetzt die Hafenstraße-Leute, diesen Verein zu gründen. Also diese ganzen halt systemkonform Dinge, die dann damit kommen. Es wurde gesagt, praktisch, es muss Ansprechpartner geben, eine Vereinsleitung, die auch irgendwo haftbar ist. Es gibt finanzielle Verpflichtungen, man muss praktisch Körperschaftssteuer zahlen oder um das nicht zu zahlen, muss man Gemeinnützigkeit nachweisen. Da muss man wieder, also wie gesagt, Nachweise erbringen. Das heißt, also man ist plötzlich in einer Mühle drin, die man eigentlich gar nicht wollte. Und das Dritte ist natürlich, was auch teilweise jetzt auch von Erfurt mit angesprochen wurde, die Sache, Hafenstraße hat sich aufs Trapez gesetzt, offen zu sein. Also es ist ein Sammelsurium von vielen Projekten. Wenn man jetzt einen Verein hat, dann müssen im Prinzip eigentlich die Projekte Vereinsmitglied werden, praktisch um halt mit eingebunden zu sein. Denn wenn sie jetzt nicht Vereinsmitglied sind oder sie müssen sich einmieten, denn wenn all das nicht passiert, sagen wir so, ein Verein hat jetzt letztlich hat hier Verantwortung, ist haftbar, und wenn als andere Leute irgendwas machen, was möglicherweise dann den Verein in die Bredouille bringt, kann man da sonst nicht reagieren. Das heißt also, dem eigentlichen Ziel steht jetzt die Vereinsgründung ein bisschen, die könnte ihm die Beine weghauen. Na, also diese Gefahr ist auch da, und ich denke, das ist jetzt von Erfurt sehr anschaulich auch nochmal gebracht worden. Und es ist wirklich zu überlegen, andererseits, um jetzt diese Verhandlung zu machen, muss man eine Rechtsperson sein. Man ist wirklich da sehr schwierig in der Bredouille, ne? Und da muss man genau überlegen, wie man das macht und welchen Weg man geht und was möglicherweise mehr bringt. Ne?
Ja, auch dazu nochmal, also das sind natürlich auch Punkte, über die wir auch viel reden und wo wir auch mal gespannt sind. Also ich denke, wir sind ja noch in der Verhandlungsbasis. Also es ist ja auch so, dass diese Duldung, von der jetzt öfter schon gesprochen wurde, die ist ja nicht wirklich ausgesprochen, sage ich jetzt mal. Also wir sind gerade in der Verhandlungsbasis und wir müssen jetzt einfach abwarten, was morgen in diesem Vertrag steht, und wollen uns halt auch wirklich Zeit nehmen, diesen Vertrag genau zu untersuchen und zu gucken, wie wir da auf eine vernünftige Lösung kommen irgendwie. Aber die Angst steht auf jeden Fall im Raum. Also wenn es am Ende irgendwie bedeutet, dass man doch in gewissen Abhängigkeiten steht oder die man schwer stemmen kann aus selbstverwalteten Strukturen heraus, wäre das schon ziemlich schade.
Ja, so wie ich das mitbekommen habe, wird das halt sehr intensiv auch bei euch diskutiert und so wie ich das Gefühl habe, also findet dann eine Reflexion über diese Fragen statt, so schwierig diese Konstellation sein mag. Ich würde jetzt an der Stelle erst nochmal so allgemein fragen, gibt es von euch jetzt irgendwie nochmal Rückfragen nach Erfurt, Sachen, die euch interessieren? Und ansonsten würde ich Kalle vielleicht fragen, ob du aus Erfurt vielleicht noch Fragen hast, was jetzt sozusagen das Hausprojekt hier in Halle betrifft.
Oder vielleicht Hinweise oder Empfehlungen.
Kann man uns helfen?
Na, als ich hab mir vorher schon mal das Blog angeschaut, dieses Tumblr-Ding da, und bin ganz begeistert, was bei euch geht. Habe jetzt, glaube ich, keine konkreten Fragen, werde auf jeden Fall im Auge behalten. Was mir als Hinweis für die ganze Vereinsklamotte noch einfällt, ist, dass es die Möglichkeit gibt, im Vereinsrecht die Entscheidungsfindung in der Satzung als Konsens zu verankern. Damit hat man zumindest schon mal diese Hierarchiengeschichte raus, dass am Ende die Mehrheit mit einer Kampfabstimmung den Laden dominieren kann. Und dass man halt gucken muss, dass die Leute, die das Ding aktiv betreiben, immer dieselben sind, die auch Vereinsmitglied sind, damit halt nicht die Crew von vor 5 Jahren auf einmal den Laden übernimmt.
Dann würde ich dir erstmal soweit danken, Kalle. Also total gut, dass du sozusagen bereit warst, sozusagen aus Erfurt hier zu berichten, und würde ich dich erstmal aus der Leitung rausschmeißen. Wünsche dir noch einen schönen Tag und viele Grüße nach Erfurt. Genau, und würde hier erst jetzt auch nochmal unterbrechen mit Musik, und dann schauen wir mal, wie es hier noch weitergeht in dieser Gesprächsrunde.